euch nichts Neues. Die Kerzen brennen, drei an der Zahl. Für mich ist das immer wieder ein Grund, diese Adventszeit, das für mich selber auch wahrzunehmen, was ich eigentlich weiß, aber was ich so faszinierend und schön finde, nämlich, dass wir nicht nur an einen Gott glauben. Es gibt viele Menschen, die an einen Gott glauben, sondern mit der Adventszeit feiern wir das Kommen von Jesus Christus, das alles ändert. Dann wird Gott konkret, weil das ist der christliche Glaube und ich kann das für mich ganz persönlich sagen und du vielleicht für dich auch. Wir glauben, dass dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, uns so nahe kommen wollte, dass er Mensch wurde. Dass es eine Zeit gab, wo auf dieser Erde, über die wir laufen, wo wir ganz normal auch Beziehungen miteinander pflegen, Gott auch ein Mensch war, dem Menschen so begegnet sind, wie wir uns begegnen. Das ist so faszinierend und das ändert alles, weil das macht diesen Gott konkret. Und dann hören wir auf das, was Jesus uns sagt und was dann passiert ist. Und wir erleben Jesus, oder nicht wir erleben, sondern Jesus ist ja nicht mehr hier unter uns im Sinne von leibhaftig, sondern Himmelfahrt feiern wir, dass er wieder zurückgegangen ist zu seinem himmlischen Vater. Aber von Anfang an, seit Himmelfahrt, glauben wir eben auch, dass er wiederkommen wird. Es gab nicht nur diese eine Ankunft von Jesus Christus, er wird wiederkommen. Und das wird genauso wirklich Teil unserer Weltgeschichte sein, wie das erste Kommen Jesu, was wir an Weihnachten feiern. Und deswegen passen diese zwei Themen auch so gut zusammen. Das erste Kommen Jesu, was wir feiern, und das zweite Kommen Jesu, das wir erwarten. Und in der Zwischenzeit die Gegenwart von Jesus Christus in unserer Mitte, in unserem Herzen. Also wenn ich das so sage, wenn du auch selber daran glaubst, dann weißt du, dieser Jesus ist ja nicht fern, bis er wiederkommt, sondern er ist nah. Aber eines Tages wird er wieder mitten, na, nicht unter uns in dem Sinne sein wie beim ersten Mal. Er wird diese Welt vollenden. Und das ist auch das Thema meiner Predigtreihe zur Advents- und Weihnachtszeit. Jesus kommt wieder. Meine erste Predigt dazu, die ich vor ein paar Wochen gehalten hatte, hatte das Gleichnis von seiner Rückkehr. Ein Gleichnis, was Jesus erzählt, wo er von diesem Tag, von dem er wiederkommt, redet, als Thema. Heute geht es um die Vorzeichen seiner Rückkehr. Woran erkennen wir denn, dass die Zeit näher rückt? Und die dritte Predigt, die ich dann sozusagen kurz vorm Jahreswechsel halten werde, ist dann der Tag seiner Rückkehr. Dieser ganze Themenkomplex, über den ich reden werde, der hat in der christlichen Theologie die Überschrift Eschatologie oder den Namen Eschatologie. Das ist ein griechisches Wort, das heißt übersetzt die Lehre, die christliche Lehre von den letzten Dingen. Und man kann diese Lehre von den letzten Dingen in zwei Bereiche aufteilen. Der erste Bereich, den nenne ich einfach mal die individuelle Eschatologie. Bei der individuellen Eschatologie geht es um das, was mit dem einzelnen Menschen passiert. Da geht es um die Frage, was passiert mit einem Menschen, wenn er stirbt? Was bedeutet der Glaube an die Auferstehung? Was passiert beim jüngsten Gericht? Wer ist gerettet und hat ewiges Leben? Wer ist verloren und bleibt im ewigen Tod? Das sind Themen der individuellen Eschatologie, der eine Bereich. Und dann gibt es noch einen anderen Bereich, die allgemeine Eschatologie. Hier ist die Perspektive größer, globaler. Nicht der Einzelne steht im Zentrum, sondern das Weltgeschehen als Ganzes. Die allgemeine Eschatologie thematisiert die Fragen, wie geht es mit dieser Welt weiter? Welches Ziel hat Gott mit unserer Welt? Und wie ist der Weg dahin? Wie macht Gott das, da anzukommen? Jesus selbst hat seine Jünger über dieses Themenfeld gelehrt. Das ist nichts etwas, wo die christliche Gemeinde unwissend ist, sondern Jesus war sehr einfach und sehr konkret in dem, was er gesagt hat, was zu diesem Thema wichtig ist. Jesus lehrt mit Klarheit deswegen, damit wir Hoffnung haben. Christen sollen Menschen sein, die mit Glauben, Hoffnung und auch Freude in die Zukunft blicken. Gerade weil wir wissen, was Gott vorhat und wo es hingehen wird. Christen sollen Menschen sein, die durch die Lehre Jesu über die letzten Dinge auch auf das vorbereitet sind, was kommen wird. Und dann können sie mit dieser Vorbereitung auch eine Botschaft der Hoffnung an Menschen geben, die sich auch fragen, wie geht es nicht nur mit meinem Leben weiter, sondern auch mit der Welt, in der wir leben. Mit dieser Predigtreihe möchte ich diese einfache, klare Lehre von Jesus in den Mittelpunkt stellen. Man kann die Lehre von Jesus in einem ganz einfachen Schaubild darstellen. Ich habe euch das mal mitgebracht. Das ist die einzige Folie, die ich bei meiner Predigt heute zeige. Ihr seht sie gleich vorne. Und ich hoffe, dass das für euch im Livestream nicht zu klein ist. Oder wenn ihr später die Aufzeichnung seht. Die Endzeitlehre Jesu. Die wichtigsten Ereignisse sind einfach das erste Kommen Jesu, dann Pfingsten, also vorher Himmelfahrt, dann Pfingsten, die letzten Tage. Und ab Pfingsten gibt es einen Prozess, eine Zeit, in der das Gute in der Welt zunimmt. Jesus baut sein Reich in unserer Welt. Aber das Böse nimmt auch zu. Das ist, habe ich drüber gepredigt bei meiner letzten Predigt über das Gleichnis von der Wiederkunft Jesu. Und dann gibt es noch dieses Bild von Jesus mit den Geburtswehen. Darauf gehe ich heute ein. Und irgendwann ist diese Zeit beendet mit dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Der Tag des Herrn, der Tag des Gerichts. Das ist das ganz einfache Modell von Jesus. Und die Jünger und die ersten Christen hatten genau diese Lehre im Kopf. Mehr braucht ihr nicht wissen an den wichtigen Ereignissen, die kommen werden. Genau, danke, kannst du es wieder ausmachen. Was ist das Spannende oder was ist das Entscheidende? Ich habe ja gesagt, die Zeit ab Pfingsten ist die Zeit sozusagen, in der wir jetzt leben, bis Jesus wiederkommt. Und das ist auch eine Gnadenzeit. Denn in dieser Zeit kann man sich für ein Leben mit Jesus entscheiden. In dieser Zeit, in der wir jetzt leben, kann man noch Jesus als Herrn seines Lebens wählen, ewiges Leben gewinnen, ihn als Herrn einsetzen. Und das kann man so lange, bis er wiederkommt. Und wir wissen nicht, wann er wiederkommt, aber in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ist diese Möglichkeit da. Und deswegen leben wir in einer Gnadenzeit. Endzeit bis zum Tag des Herrn ist Gnadenzeit. Und wenn ich darüber predige, dann ist es einfach dran, auch eine Einladung auszusprechen. Wenn du das hörst und dieser Jesus für dich wirklich jemand ist, an den du glauben kannst als Sohn Gottes, und es ist noch nicht deine Entscheidung, dass du ihm dein Leben anvertraust und ihn als Herrn eingesetzt hast, dann ist vielleicht heute der Tag oder wenn du das siehst später, der Tag, wo du das in einem persönlichen Gebet festmachst und ihm dein Leben gibst und dieses neue Leben gewinnst. Die Jünger von Jesus hatten diese einfache, klare Lehre von Jesus im Kopf. Mit dieser Lehre im Kopf rechneten die Jünger und die ersten Christen damit, dass Jesus sogar noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen würde. Ich finde das faszinierend, wenn ich die Texte lese, auch die Briefe von Paulus, wie selbstverständlich das klar war, Jesus ging und er kann jederzeit wiederkommen und wahrscheinlich erleben wir es noch. Und dann kommt eher die Frage, warum erleben das einige nicht mehr, die schon vorher sterben? Das war eher das theologische Problem, das sie lösen mussten. Viele Lehren über die Endzeit, die in christlichen Kreisen heute beliebt oder verbreitet sind, waren den Jüngern und den ersten Christen fremd. Ich glaube, unsere Gemeindelehre über die Endzeitlehre Jesu und das Wiederkommen von Jesus Christus sollte sich unbedingt an dieser einfachen, klaren Lehre Jesu orientieren und nicht zu viel spekulieren. Warum sage ich das? Vielleicht habt ihr das auch schon kennengelernt. Es gibt viele Spekulationen, wie das am Ende irgendwie sein wird. In den ganzen Kirchengeschichte, 2000 Jahre, ist da einiges zusammengekommen. Ich glaube, vieles, was in christlichen Kreisen gerade über das Buch der Offenbarung und auch das Danielbuch spekuliert wird und wurde, ist oft ein Irrweg gewesen, der von der einfachen, klaren Lehre Jesu wegführt. Lasst uns nun direkt in den Predigttext einsteigen und lesen, was Jesus seinen Jüngern gelehrt hat über ja sozusagen Gottes Weg mit dieser Welt und den Tag seiner Wiederkunft. Ich schaue mit euch zusammen in das 24. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Das ganze Kapitel ist oder beschreibt die Endzeitrede, eine Endzeitrede von Jesus, nämlich die im Matthäus-Evangelium. Wir teilen das. Ich teile das sozusagen bis zu dem Teil, wo es um die Vorzeichen geht und dann der Tag des Herrn. Da setze ich dann bei der nächsten Predigt fort. Ich habe einfach Matthäus gewählt, aber auch Lukas und Markus, selbst Johannes, schreiben in ihrem Evangelium etwas von dieser Lehre Jesu, die er seinen Jüngern weitergegeben hat, wo es darum geht, dass er wiederkommen wird. Wie werde ich vorgehen? Der Text ist ja ziemlich lang, Matthäus 24, 1 bis 28, und ich werde den immer ein Stück lesen und kommentieren und dann weiterlesen und kommentieren, bis wir dann durch sind. Und ich starte mit Vers 1. Matthäus 24, wer mitlesen möchte, 1 bis 28. Jesus verließ den Tempel und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihm auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten: Sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus, denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Die Jünger stellen diese konkrete Frage: Wie wird das sein? Wann wird das geschehen mit der Tempelzerstörung? Wann, wie, wo werden wir erkennen, dass das Ende der Welt kommt? Und Jesus weist dann auf eine erste Gefahr hin. Falsche Christusse, falsche Heilsgestalten werden auftreten. Und man könnte auch hier viele Namen nennen. In 2000 Jahren Kirchengeschichte sind einige zusammengekommen, auch in der Weltgeschichte. Wenn ich sowas höre, ich persönlich denke immer an Adolf Hitler und die Zeit des Nationalsozialismus, weil mich das sehr beeindruckt, wie eine Person, eine Ideologie, ein Volk verführen kann und sich ein Mensch mit Heil anreden lässt oder eine Gesellschaft dazu bringt, sich mit Heil und dann der Name zu grüßen. Aber das ist Teil, leider Teil unserer Geschichte. Und es ist für mich ein Zeugnis von dem, wie das aussehen kann, konkret, was Jesus sagt. Jesus macht uns mit seinen Worten aufmerksam, welche Gefährdungen auf uns zukommen werden. Aber er sagt uns auch, wie wir uns in dieser Situation verhalten sollen. Jesus sagt: Bleibt an mir dran, lasst euch nicht verführen oder täuschen. Das ist sehr wichtig für die Zeit bis zu seinem zweiten Kommen. Und Jesus wiederholt das: Folgt nicht falschen Heilsgestalten. Lasst euch nicht in die Irre führen. Es gibt nur ihn als Herrn und er ist klar zu erkennen. Wer diesen Anspruch, er ist eine Heilsgestalt, ein Christus auf sich nimmt, der ist falsch unterwegs. Wir lesen weiter ab Vers 6. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Eine Nation wird sich gegen die andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Wenn man das so liest, sage ich, das kennen wir doch aus unseren Nachrichten. Jesus, kanntest du unsere Nachrichten? Kriege, Naturkatastrophen, wir hören davon. Das gehört zu unserer Zeit. Und hier ist ganz wichtig, was will Jesus uns sagen? Der will uns ja nicht sagen, sowas passiert, sondern der sagt das uns und dann sagt er: Erschreckt nicht. Erschreckt nicht. Wir könnten erschrecken. Krasse Nachrichten von Krieg, Hunger, Katastrophen, Dingen, die in der Welt passieren, das kann uns erschrecken, kann uns rütteln, sagen, wo geht das hin? Und wir leben ja in einer Zeit, wo wir eigentlich die Nachrichten, die oder Dinge, die irgendwo auf der Welt passieren, fast zeitgleich auf dem Ticker in unserem Smartphone haben oder dann später die Nachrichten sehen. Das kommt bei uns an. Und manchmal denkt man, boah, ist eine Fülle von schlechten Nachrichten. Und es ist auch nicht wenig. Aber wir sollen nicht erschrecken. Erschrecken macht starr und ängstlich. Man wird ohnmächtig. Was kommt auf uns zu? Wir wissen doch, dass es solche Zeiten geben wird. Und Jesus bereitet uns darauf vor, es wundert uns nicht. Und wenn wir nicht erschrecken, behalten wir einen klaren Kopf und dann können wir umsichtig handeln. Es gibt immer auch eine Option, auf Dinge zu reagieren, die uns oder andere betreffen. Lasst uns das festhalten. Nicht erschrecken. Jesus hat alle Macht. Diese Welt gerät nicht aus den Fugen. Jesus hat alles in Kontrolle. Und der Sohn Gottes sagt uns das, wundert euch nicht, das gehört zu dem Weg dieser Welt und es ist noch nicht das Ende. Ich lese weiter. Jesus sagt uns, Vers 8, doch das alles ist erst der Anfang, es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Und jetzt kommt dieses Bild mit den Geburtswehen rein und die Frauen, die Kinder geboren haben, die haben jetzt eine persönliche Erfahrung, was das Typische von Geburt ist. Es ist ein Prozess, Die Geburt beginnt mit den Wehen, die sind erstmal in längeren Abständen und noch nicht so heftig, aber es ist so eine Dynamik da drin. Es wird dann immer heftiger mit den Wehen, die Abstände zwischen den Wehen werden kürzer und es läuft auf ein Ziel hin, nämlich die Geburt. Der Säugling kommt zur Welt und dann ist das mit den Wehen der Geburt ein Ende. Die Geburt ist das Ziel. Und wir merken dieses Bild mit dem Wehen, das ist ähnlich wie mit dem, was Jesus in dem Gleichnis vom Unkraut im Acker erzählt hat. Da ging es nicht um Wehen als Prozess dieser Welt, sondern um einen Acker, wo etwas wächst. Und es wächst und wächst und wächst, das Gute wächst, das Böse wächst. Und dann gibt es den Tag der Ernte, mit dem das beendet. Und ich finde das so schön. Beide Bilder, der Tag der Ernte und die Geburt, sind eigentlich was Positives, oder? Nur dass eben bei der Geburt leider Gottes und die Frauen haben darunter gelitten und die Männer, die das miterlebt haben, haben mitgelitten. Dieser Schmerz, der gehört einfach dazu, zu dem Schönen, dass am Ende ein Kind zur Welt kommt. Ich liebe dieses Bild für unsere Zeit mit den Geburtswehen und der Geburt, weil das deutet für mich das, was ich erlebe, auch in der Geschichte erlebe, wo ich manchmal schon den Eindruck habe, die Schmerzsituationen dieser Welt werden mehr und die werden auch extremer. Aber ich erlebe auch immer wieder Ruhezeiten, wo ich denke, oh, jetzt ist mal wieder Ruhe. Es gibt eine gute Phase. Und dieses Bild hat beides, sowohl die Zeiten der Ruhe als auch die Zeiten, wo es irgendwie in der Welt extrem ist. Und Jesus sagt uns das, damit wir das deuten können, vorbereitet sind. Schaut man sich die Vorzeichen seiner Rückkehr an, das, was sozusagen als die Wehen dieser Welt beschrieben wird, dann merkt man auch, alle Vorzeichen dieser Wehen oder der Endzeit gibt es seit Himmelfahrt. Das ist nichts, worauf wir warten und sagen, jetzt passiert es und ab dann, nee. Kriege, Hungersnöte, Naturkatastrophen, all diese Wehen gab es und wird es immer weiter geben mit diesen Ruhezeiten zwischendurch. Und zwar gibt es das seit Himmelfahrt, ist das nichts Neues. Wie die Zeiten zwischen zwei Wehen mit der Geburt gibt es, genau. Aber es kommen eben auch diese schmerzhaften Ereignisse, ich habe das schon gesagt, für die Welt, die Natur, den Kosmos, die Menschheit. Und es läuft eben auf den Tag des Herrn hin, wie die Geburt das Ding beendet ist. Der Tag des Herrn, der Moment, wo diese Weltgeschichte, auch das Leid, ein Ende haben wird. Jesus setzt dann seine Lehre weiter fort. Alles, was Jesus ankündigt, sind Dinge, die zu allen Zeiten irgendwo in der Welt zum Leben der Christen gehören. Und zwar seit der Zeit der Apostel. Jesus sagt weiter, Vers 9, man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Nationen gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Jesus sagt seinen Jüngern, wenn ihr mir nachfolgt, rechnet damit, dass ihr Widerstand bekommt, bis zum Hass. Es kann auch sein, dass einige Jesus wieder den Rücken kehren. Sie fallen wieder vom Glauben ab und verlieren ihren Heil in Jesus. Und damit das nicht passiert, sagt Jesus vorher, rechnet damit, bleibt an mir dran. Falsche Propheten gab es in der Kirchengeschichte und in der Religionsgeschichte auch schon viele. Sie tauchen auf, sie sterben. Irgendwann erkennt man, oh, das war eine Irreführung. Die Zeit würde nicht ausreichen, sie hier alle aufzuzählen. Ich lese weiter, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Was ist gesetzlos? Gesetzlos ist eine Gesellschaft dann, wenn sie sich nicht mehr nach der Wahrheit Gottes ausrichtet. An die Stelle von Gottes Wahrheit treten dann eigene Wertvorstellungen, die im Gegensatz zur Kultur des Reiches Gottes stehen. Wenn ich das so sage, meine ich aber nicht, dass es die Aufgabe von Staat und Regierung wäre, dafür zu sorgen, dass eine Gesellschaft sozusagen bei der Stange bleibt, Gott bei der Stange hält. Mit Gesellschaft meine ich die Kultur und die Werte, nach denen die Menschen in Deutschland leben, wir als Gesellschaft, das, was in unserer Gesellschaft lebt. Jesus fordert seine Nachfolger, die Christen, dazu auf, eine Kontrastgesellschaft zu leben und zu bilden. Es geht darum, an den Werten und der Kultur des Reiches Gottes festzuhalten Und wenn wir das tun, dann soll das auch eine Ausstrahlung, ein Licht, ein Leuchten in die Gesellschaft haben, was natürlich auch eine Auswirkung hat, die unsere Gesellschaft mitprägt. Ich will ein konkretes Beispiel nennen. Ein wichtiges Merkmal der Kultur des Reiches Gottes ist die Liebe. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten und die Liebe zu sich selbst. Jesus fordert uns auf, macht nicht mit bei einer Kultur von Gottvergessenheit, Egoismus, Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit oder Intoleranz. Bleibt standhaft, lasst eure Liebe nicht erkalten. Vers 14, es geht weiter. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Nationen sie hören. Dann erst kommt das Ende. Im Missionsauftrag am Ende des Matthäusevangeliums sagt seinen Jüngern in diesem Sendungsauftrag, macht alle Nationen zu Jüngern. Und natürlich, sie sind dann rausgegangen, ihre bekannte Welt, haben von Jesus weitererzählt. Es gibt Christen, die verstehen diesen Text so, dass Jesus erst wiederkommt, wenn alle Nationen, die auf diesem Globus leben, vom Evangelium gehört haben, das Evangelium gepredigt wurde. Aber auch hier sage ich Achtung. So eine Denkweise war den Jüngern Jesu und den ersten Christen fremd. Nach den Worten von Jesus rechneten sie jederzeit damit, dass der Tag des Herrn kommt. Und natürlich sollen wir das Evangelium von Jesus weitersagen. Aber jetzt zu sagen, erst wenn im letzten Busch irgendwer von Jesus gehört hat, dann erst kann Jesus wiederkommen. Diese Lehre hatten die Jünger nie. Und ich empfehle uns das als Gemeinde auch nicht. Ab Vers 15 gibt Jesus seinen Jüngern Anweisungen, wie sie sich verhalten sollen, wenn Jerusalem zerstört wird. Vers 15. Der Prophet Daniel hat von dem Gräuel der Entweihung gesprochen, der am heiligen Ort stehen wird. Wer das liest, der überlege, was es bedeutet. Wenn ihr ihn dort stehen seht, sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer sich gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält, soll nicht erst noch hinuntersteigen, um seine Sachen aus dem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen, um seinen Mantel zu holen. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen? Betet auch, dass ihr nicht im Winter oder an einem Sabbat fliehen müsst. Jesus steigt hier ein mit dem Gräuel, das im Buch Daniel berichtet wird. Und es bezieht sich auf die Zerstörung des Tempels durch die Römer im Jahr 70 nach Christus. Und man macht es gerne, da wo die anderen ein Heiligtum hatten, baut man dann sein eigenes hin. Und die Römer haben dort einen Jupiter-Tempel errichtet und eine fremde Gottheit verehrt und dieses Gräuel aufgerichtet. Ab Vers 21 geht Jesus wieder auf die Weltperspektive. Er beschreibt eine große Leidenszeit. Mit dem Bild der Wehen im Hinterkopf merken wir, es geht auf das Ende zu. Es sind die letzten Geburtswehen. Meine, bei den Wehen wissen wir auch, oder wer das erlebt, ja, es wird immer schlimmer. Aber wann genau die letzte Wehe ist, wissen wir erst, wenn es die letzte Wehe war, also wenn die Geburt kam. Aber es steigert sich. Und von diesem Steigern und von dieser letzten Wehe berichtet Jesus ab Vers 21. Denn es wird eine Not herrschen, wie es sie von Beginn der Welt an bis heute nicht gegeben hat. Und wie es sie danach auch nie mehr geben wird. Würde diese Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen wird sie verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias oder seht, er ist dort, so glaubt es nicht. Denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und große Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn möglich, sogar die Auserwählten irre zu führen. Denkt daran, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn also die Leute zu euch sagen, seht, er ist draußen in der Wüste, dann geht nicht hinaus. Und wenn sie sagen, seht, er ist hier im Haus, dann glaubt es nicht. Auch in der letzten Phase der Welt, wenn die Gemeinde große Bedrängnis und Verfolgung erleidet, gibt es immer noch die gleichen Dinge, vor denen Jesus warnt. Falsche Propheten und falsche Heilsgestalten. Wir sollen unterscheiden und uns nicht irreführen lassen. Jesus sagt, bleibt an mir und bleibt an der Wahrheit. Hört auf meine Worte, glaubt mir. Dann könnt ihr richtig und falsch unterscheiden, die richtige Person erkennen. Wenn ich das so lese, dann denke ich immer, wie können Menschen glauben, dass jemand, der nicht Jesus ist, Jesus sei? Aber ich sage mal so, wir erleben das, dass das passiert und ich will nicht so überheblich sein und sagen, mir könnte das nie passieren. Aber ich bete um die Gnade, dass ich nur dem Jesus glaube, der wirklich Jesus ist. Und ich freue mich, dass Jesus mich hier darauf aufmerksam macht, uns darauf aufmerksam macht, nicht einfach falschen Zeugnissen zu glauben. Warum? Vers 27 gibt Jesus ein Merkmal, das mir das so klar macht, dass ich mir denke, wenn Jesus wirklich wiederkommt, dann ist es so eindeutig, dass es keinerlei Zweifel gibt. Vers 27, denn wenn der Menschensohn wiederkommt, sagt Jesus, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hin leuchtet, wo Aas liegt, da sammeln sich die Geier. Das Kommen von Jesus wird offensichtlich sein. Da muss ich mich auch nicht fragen, wo ist er, oder du dich auch nicht. Und solange dieses Ereignis nicht für alle eindeutig Erfahrung ist, weiß ich, alle, die diesen Anspruch erheben, Jesus zu sein oder Retter zu sein oder was auch immer, die sind nicht dieser Jesus, auf den wir warten. Aber er wird wiederkommen. Jesus kommt wieder. Und es gibt diese Vorzeichen in der Weltgeschichte, das, was wir als Wehen erleben. Jesus gibt uns dieses Bild mit dem Geburtswehen. Wir können damit rechnen, dass es so eine Eskalation gibt. Kürzere Abstände von Schmerz, auch mehr Schmerz. Aber es gibt ein positives Ende, eine Geburt. Etwas, worauf wir uns freuen, wo wir sagen, ja, wir leiden vielleicht jetzt. Und ich meine, in Deutschland geht es uns sehr gut. Ich erlebe das momentan als großes Privileg. In Frieden, in Wärme, auch in Wohlstand und satt sein, leben zu können. Aber ich weiß, es ist in dieser Welt nicht selbstverständlich. Und es gibt andere, die diesen Schmerz der Welt wirklich auch erleben. Aber das Ziel dieser Welt ist, dass er wiederkommt. Etwas Positives. Sei ermutigt. Auch das Leid, das wir jetzt erleben, es muss so kommen. Es ist nicht ein Unfall der Geschichte. Es gehört zu dem, wie Gott bestimmt hat, dass die Welt zum Ziel kommt. Und das Ziel ist der Tag des Herrn. Wenn Jesus diese Welt vollenden wird, die Zeit der Ernte, das Gericht zum Guten und das Gericht zum Bösen. Und Jesus sagt uns heute, erschreckt nicht, habt keine Angst, lasse dich nicht beeindrucken. Es ist meine Welt, es bleibt meine Welt und du hast eine Hoffnung und du hast einen Auftrag. Weil solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, dürfen wir, sollen wir von diesem Jesus weitererzählen, der real ist, zu dem wir eine Beziehung haben können und der uns jedem, der das möchte, ewiges Leben gibt. Und bis dahin haben wir im Hinterkopf, lass dich nicht verführen, aber ich glaube, wenn wir diese Worte von Jesus in uns haben, dann wird es, denke ich, auch nicht so schwer sein. Ja, wie machen wir das an Jesus? Dranbleiben, nicht erschrecken, uns nicht verführen lassen. Es gibt so ein paar einfache Dinge, die die meisten von euch wissen. Das eine ist, bleibe in Verbindung mit Jesus. Du musst ja nicht darauf warten, dass er wiederkommt. Er ist gegenwärtig in deinem Leben, da wo sich Menschen auch in seinem Namen versammeln. Lebe in der geistlichen Gemeinschaft der Gemeinde Jesu, nicht als Einzelchrist. Und ich sage das auch ganz bewusst in Richtung Livestream oder Aufzeichnung. Es ist schön, dass wir diese Möglichkeit haben, aber der Bildschirm wird das Miteinander von Christen nicht ersetzen. Wandle im Heiligen Geist, lasse dich leiten. Jesus ist gegenwärtig in unserem Leben durch den Heiligen Geist. Und lese in der Bibel, weil das macht dich sensibel für das authentische Reden Gottes. Und es hilft dir, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Und wenn du heute erkennst, dass du noch nicht mit Jesus lebst, dann mach einen Anfang. Ich habe das schon gesagt, es besteht die Einladung, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Der Tag des Herrn kommt und es soll ein Tag sein, auf den du dich freust, wo du dem begegnest, den du wirklich von Herzen erwartest. Jesus, dein Retter, der Retter dieser Welt, den Retter dieser Welt. Amen. Jetzt singen wir ein Lied, das super zu dieser Erwartung passt, dass Jesus wiederkommen wird. Und nach diesem Lied komme ich wieder nach vorne und dann ist Gelegenheit für Gebet. Jeder, der möchte, wir werden eine Gebetsgemeinschaft haben.